Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge mit Andreas und Philipp. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de.
Chip and Charge auf meinsportradio.de. Heute mal mit Malte Asmus in Vertretung für Andreas Thies, der weilt im wohlverdienten Urlaub. Aber rund um die Uhr durcharbeiten tut der Mann an meiner Seite, der ja Stammpersonal bei Chip and Charge ist. Ohne den gibt es diese Sendung nicht und ohne den ist sie auch nicht denkbar. Philipp Joubert, unser Experte. Hallo Philipp.
Ja, hallo Malte und vielen Dank für die Vertretung natürlich schon mal.
Sehr gerne und wir haben ja auch einen Strauß Themen mitgebracht. Wir sprechen über Novak Djokovic, der seinen vierten Saisonsieg und seinen vierten Sieg in Shanghai gefeiert hat und jetzt zum Sprung auf Platz 1 in der Welt ansetzt. Wir sprechen über Borna Coric, der an die Top 10 in der ATP oder auf der ATP-Tour klopft. Über Andrea Petkovic sprechen wir auch, die hat ein Halbfinale erreicht. Was ist für sie noch drin in diesem Jahr und vor allen Dingen, was wird 2019 bringen? Das sind nur ein paar Themen, über die wir sprechen. Wir starten aber mit den Herren und dem Blick auf das Masters 1000er Turnier in Shanghai und auf den strahlenden Sieger Novak Djokovic. Ich sagte es eben schon, vierter Turniersieg in diesem Jahr, vierter Turniersieg in Shanghai überhaupt und es ist der dritte Turniersieg in Folge. Philipp, der hat das letzte Mal verloren Anfang August in Toronto.
Genau, und dann nochmal beim Laver Cup, aber das zählt offiziell nicht. Wird auch nie in den Bilanzen auftauchen. Wird ihn vielleicht ein bisschen gefuchst haben, dass er dort gegen Kevin Anderson verloren hat. Aber es ist eine erstaunliche Serie, die er hingelegt hat. Im Endeffekt ja startend mit der Rasensaison. Er hat schon in Queens sehr gut gespielt. Ganz enges Finale dort gegen Cilic verloren. Und seitdem nicht immer dominant. Eigentlich bis zu dieser Woche nicht so richtig dominant. Mhm. Aber häufig natürlich an den alten Djokovic erinnernd. Und in dieser Woche, das war ein ziemliches Ausrufezeichen. Keinmal den Aufschlag abgegeben. Quasi nicht zu überwinden gewesen von der Grundlinie. Sich in allen Bereichen verbessert gezeigt nochmal, finde ich persönlich zu den letzten Wochen. Also das erinnerte zum ersten Mal so richtig an den Novak Djokovic von vor 3 Jahren oder 7 Jahren. Natürlich, Halbfinale und Finale bei den US Open, das ist schon eine sehr gute Leistung, aber hier hat er eben erstmals ein Turnier komplett durchgespielt und hat eigentlich nie gewackelt.
Hat sich auch im Viertelfinale revanchieren können bei Kevin Anderson für diese unbedeutende Niederlage. Es war ihm wahrscheinlich wichtiger, jetzt im Viertelfinale in Shanghai dann auch gewonnen zu haben. Im Halbfinale, da hat er Alexander Zverev ausgeschaltet, 6:2, 6:1. Das war ein ganz, ganz deutliches Ergebnis, auch was im Grunde ja letztlich diese Woche auch hervorragend widerspiegelt.
Eigentlich war alles eben wirklich ausnahmslos gut, was er gemacht hat. Ich meine, gehen wir einfach mal ein bisschen durch, wie seine Woche verlaufen ist. Wir wussten ja nicht so ganz, okay, wie ist sein Form? Das sah beim Laver Cup nicht so toll aus. Wie gesagt, US Open war am Anfang ein bisschen eine Qual, zum Ende hin natürlich sehr gut. Wir wussten, er kommt hier rein, wenn er das gewinnt, hat er eine, ja, wahrscheinlich sogar sehr gute Chance, das Jahr als Nummer 1 zu beenden, aber er muss es eben erstmal gewinnen. Und China liegt ihm, weil die Courts ziemlich schnell sind, trotzdem Djokovic in diesem Jahr häufig gewackelt, wenn es drauf ankam. Und dann spielt er ein ganz gutes Match zum Auftakt gegen Jeremy Chardy. Das ist jemand, der auf schnellen Courts natürlich in der Lage ist, durchaus auch durch eine Defensive wie Djokovic durchzukommen. Erledigt aber souverän. Dann kriegt er nochmal die Chance auf eine Revanche gegen Marco Cecchinato, der ihn ja im Viertelfinale der French Open besiegt hat in einem absolut spektakulären Match. Und er hat hier auch 3, 4, 5, 6, 7 Spiele Djokovic richtig genervt, richtig geärgert, hat das Spiel, das variable Spiel, um jemanden wie Djokovic zu entnerven und trotzdem Djokovic hat es dann komplett an sich gezogen in dem zweiten Satz. Ja, dominiert, das kann man nicht anders sagen, hat den 6:0 gewonnen. Dann ging Anderson, das war ein sehr hochklassiger erster Satz, den Djokovic 7:6 für sich entschieden hat. Anderson hat sehr klug attackiert, hat gezeigt, dass er lange Ballwechsel mittlerweile mitgehen kann gegen den Djokovic, hat das Netz zugemacht, wenn er musste, aber Djokovic dann eben wirklich im Tiebreak angezogen, im zweiten ganz schnell das Break geholt. Das war dann richtig souverän und dann das Halbfinale war eine Ansage. Und ich denke, es war auch genauso gemeint als Ansage. Alexander Zverev hat vorher gut gespielt, über den können wir gleich natürlich nochmal sprechen. Und dann Djokovic, der das bisher einzige Match gegen Zverev damals in Rom verloren hatte, hat ja wirklich eine defensive Überleistung gebracht. Zverev gewackelt in dem Match, hat sich total aus dem Tritt bringen lassen im fünften Spiel, als er da das Break abgegeben hat. Aber Djokovic hat Grand-Slam-Sieger-Tennis gespielt und Zverev, wie so häufig, wenn es dann eben drauf ankam, hat er ein bisschen gewackelt oder sich vielleicht auch ein bisschen mit Erwartungen überfrachtet. Aber egal, erstmal der Fokus auf Djokovic, das war die Leistung der Woche und dann im Finale total souverän gegen Borna Coric, jemand, der natürlich so ein bisschen ein Mini-Djokovic ist, damit Djokovic in die Karten spielt. Trotzdem, er hat die ganze Zeit durchgekämpft und Djokovic war einfach von der allerersten Minute an der bessere Spieler und hat hier eine Ansage auch für den Rest der Saison gemacht. Er ist nur noch 35 Punkte hinter Rafael Nadal in der Jahresweltrangliste. Er ist unter Garantie stärker einzuschätzen in Paris und in London, den beiden Turnieren, die er jetzt noch spielen wird. Vielleicht nimmt er eine Wildcard in Basel und in Wien, gibt aber eigentlich nicht richtig einen Anlass dafür. Also, alle Zeichen deuten darauf hin, dass Novak Djokovic das Jahr als Nummer 1 beenden wird und in dieser Woche hat er wieder Nummer 1 gespielt.
Absolut, Novak Djokovic also wieder auf dem Weg zurück auf den Thron, aber einer, der diesen Thron irgendwann auch mal erreichen könnte, das ist Borna Coric. Das hat er in dieser Woche dann auch nochmal bewiesen, unter Beweis gestellt, ist glaube ich in der Weltrangliste auf Platz 13 auf seine bisher höchstes Ranking hochgekommen, hat die Top 10 im Visier. Anfang 2019 könnte das soweit sein, also lassen wir nochmal über ihn sprechen. Der hat die schnellen Bedingungen letztlich da auch in Shanghai ausgenutzt und letztlich auch das rausgeholt, was er wirklich abrufen kann und was alles so in ihm steckt. Nur im Finale dann eben gegen einen, der noch besser ist als er, den Kürzeren gezogen.
Ja, quasi gegen die Senior-Variante von sich selbst. Und er ist ein spannender Spieler, einfach weil er natürlich noch früher als mal ein Alexander Zverev auf die ganz große Bühne getreten ist. Dieser Sieg damals gegen Rafael Nadal in Basel, wo viele davon ausgingen, okay, das geht direkt in die Top Ten rein. Man sah damals aber eben auch noch Schwächen in seinem Spiel. Natürlich, er hat die Balance, er hat die Abwehrarbeit, er hatte immer diese Rückhand, aber er hat es damals in einem etwas schrägen Vergleich, aber hat er selber gesagt, an schlechten Tagen spielt er passiv, so wie er es dann Andy Murray unterstellt hat, an guten Tagen spielt er aktiv, so wie er es gegen Novak oder wie Novak Djokovic es gern macht, an dem er sich natürlich orientiert. Und wir haben in dieser Saison 2, 3, 4 große Highlights von ihm gesehen. Der Sieg in Halle natürlich, in Miami hat er ein sehr tolles Turnier gehabt. Zwischendrin dann aber eben auch eher entscheidende oder enttäuschende Matches. Wimbledon erste Runde gegen Medvedev verloren. Das hätte wahrscheinlich nicht unbedingt sein müssen. Und dann kommt er hier hin, hatte wohl vorher die Grippe, hat gesagt, er hat überlegt, gar nicht anzutreten. War eben auch so ein bisschen außer Form, Selbstbewusstsein war weg. Hat eine ziemlich taffe erste Runde gegen Stan Wawrinka, die er definitiv hätte verlieren können, reißt das Match dann an sich. Von da an war es ziemlich souverän. Bisschen zum Halbfinale, das man, glaube ich, als überragend bezeichnen kann. Da hat er gegen Roger Federer absolut dominiert und hat er gezeigt, was er mittlerweile besser macht. Hat einen tollen Aufschlag gehabt. Ist nicht jemand, der jetzt irgendwie 220 reinlegt in den Court, sondern akkurat vorgeht, eine hohe Quote beim ersten hat, sich damit Möglichkeiten eröffnet hat, mit dem eigenen Grundspiel zu dominieren. Natürlich, er ist immer noch primär der Rückhandspieler, aber er hat da auch mit der Vorhand gezeigt, dass er einen Court gegen Federer öffnen kann, dass er schnelle Entscheidungen finden kann. Und ich glaube, es war das erste Mal seit 2015, dass Federer es nicht gelungen ist, einen Breakball gegen einen gegnerischen Spieler zu erarbeiten. Und das spricht dafür, wie gut das von Coric war. Er hat das Finale verloren, aber ich glaube, da muss er sich nicht grämen. Er sieht gegen alle anderen Topspieler häufig sehr gut aus, steht in direkten Vergleichen mehr als respektabel da. Gegen Djokovic klappt es nicht, aber das ist wie gesagt nicht unbedingt ein Wunder bei den Spielen, die sich so ähnlich sind.
Top 10, das Ziel, was er auf jeden Fall ansteuert. Wann wird es soweit sein aus deiner Sicht? Wird er sich von diesem Weg jetzt wieder abbringen lassen, weil er ja doch ab und an dann auch schon mal so einen Wackler drin hatte? Oder ist er jetzt auf dem Punkt, wo er sagt, jetzt kann man auch durchziehen?
Also langfristig auf jeden Fall in die Top 10. Er ist wahrscheinlich sogar jemand, der ein Grand-Slam-Turnier gewinnen kann, auch wenn man ihn hinter einem Zverev und vielleicht noch 2, 3 anderen einordnen muss. Aber langfristig wird es klappen. Da könnte ihn nur eine Verletzung stoppen. Die sind natürlich immer so ein bisschen das Ding, die sorgen dafür, dass bei ihm Stopp oder Start und Stopp ist, dass er sich immer mal wieder verletzt. Ich gehe davon aus, dass er eine wirklich gute Chance im Januar und Februar hat. Der Belag bei den Australian Open sollte ihm entgegenkommen, auch wenn er sich häufig auf Sand wohl fühlt, sein Spiel meiner Meinung nach total auf schnelle Belege ausgerichtet, sollte sich dort wohlfühlen. Australian Open werden schnell sein, die Vorbereitungsturniere werden schnell sein. Danach könnte er zum Beispiel in Rotterdam spielen oder in Dubai spielen, vielleicht auch nach Mittelamerika gehen, was auch immer er sich da vorstellt. Und da sollte er die, sagen wir mal, 500 bis 1000 Punkte holen, um einen der Spieler zumindest kurzfristig rausnehmen aus den Top 10. Und langfristig, wie gesagt, führt für mich kein wirklicher Weg an ihm vorbei als Top 10-Spieler.
Und solche Siege wie gegen Roger Federer, die geben natürlich dann auch richtig Selbstbewusstsein. Er hat ja im Interview hinterher auch gesagt, das war eins der besten Tage oder einer der besten Tage, eins der besten Matches in meinem Leben. Und von daher, darauf kann man hervorragend aufbauen. Philipp, lass uns über Roger Federer sprechen. Du hast schon gesagt, der hat in Sachen Breakbällen überhaupt nichts gegen Borna Coric hinbekommen. Der hat eine Return-Quote von 18% gehabt in diesem Match. Was war mit Roger los? Der hat im Viertelfinale gegen Kei Nishikori noch so stark gespielt.
Ja, das war eine sehr komische Woche von Federer. Um mal so einen Schritt zurückzumachen. Er hat natürlich diesen tollen Start ins Jahr gehabt bei den Australian Open. Hatte vielleicht ein klein bisschen Glück im Viertel- und Halbfinale, auch mit der Verletzung von Zhang, aber dann eben das Finale gegen Cilic an sich gerissen. Aber im Gegensatz zu 2017 ist er danach nie so richtig in Fahrt gekommen. Und es fühlte sich immer an, als sei er leicht von der Bestform entfernt. Die Statistiken zeigen das auch. Aufschlag, Vorhand, es sitzt alles nicht so auf dem absoluten Weltklasse-Niveau, das er sonst immer hat. Man merkt ihm vielleicht auch ein klein bisschen sein Alter an. Wir haben ihn natürlich schon irgendwie so als kollektive Tennis-Beobachter, Beobachterin-Szene einige Male abgeschrieben. Von daher, das will ich jetzt hier nicht machen, aber es ist vielleicht schon etwas bedenklich, dass die Form in den letzten Monaten einfach etwas abnimmt und dass es sowohl vom Beobachten als auch von den Statistiken her Beweise gibt, dass es nicht so richtig läuft. Aber er kam hier nach Shanghai, man würde denken, okay, es ist der schnellste Court von den Masters-Turnieren, natürlich etwas, was Federer absolut liegt mit seinem Spiel, kriegt einen ganz fiesen Auftaktgegner, Daniel Medvedev, über den wir letzte Woche gesprochen haben, der ja das perfekte Spiel für so einen Belag hat. Enge Geschichte, Federer wirklich aber mit einer tollen Leistung im dritten Satz gewinnt das gegen Bautista Agut, hätte er verlieren können, kämpft sich durch, auch Bautista Agut, jemand, der schnelle Belege mag, und dann gegen Nishikori, gerade der zweite Satz, tolle Unterhaltung, tolles Match, Rückhand sah auf einmal so aus wie in 2017, das war so ein bisschen der Schlag, der ihn dann wieder nach oben gebracht hatte, und dann ist er im Halbfinale auf einmal komplett chancenlos. Natürlich, wir müssen wirklich sagen, Coric hat toll gespielt und Coric hat sehr toll aufgeschlagen, aber es zeigte sich eben etwas, was wir in 2018 immer wieder gesehen haben. Federer beim Return, das sitzt nicht so richtig, da kommt er häufig nicht so rein, wie er möchte, und dann verliert er so ein klein bisschen die Sicherheit im Grundspiel, gerade von der Vorhand her, macht ein paar leichte Fehler, Gegner beschäftigen ihn, Gegner sehen dann auf einmal leichte Lücken im Court, in die sie reinspielen können, wo sie ihn angreifen können, und von daher, wenn man eine Schulnote vergibt, wahrscheinlich ein gut Minus oder ein befriedigend Plus, nicht das, was Federer will, er ist immer noch zweiter Favorit, würde ich sagen, für Paris, wenn er dort spielt, und für London, fürs Jahresendturnier, keine Frage. Aber er hat jetzt natürlich mit Djokovic einen Berg vor sich stehen und er ist eben nicht mehr in der Form, die er in 2017 hatte.
Und da hat er, oder deshalb hat er eben auch Platz 2 in der Weltrangliste jetzt erstmal verloren. Djokovic ist also an ihm vorbeigezogen. Die haben also quasi die Plätze getauscht. Von daher schon da der Wachwechsel. Kommt vielleicht noch mehr. Sind wir gespannt drauf, wie Roger Federer sich dann weiter schlagen wird. Aber du wolltest dich ja noch nicht so richtig festlegen, ob man ihn jetzt abschreiben muss, aber auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass er bei gewissen Gegnern auf jeden Fall zu packen ist.
Ja, Djokovic ist natürlich immer noch so ein bisschen sein Kryptonit, derjenige, der einfach raus hat, wie man Federer schlägt. Das heißt nicht, dass er ihn jetzt in 10 von 10 Fällen schlagen wird, aber wahrscheinlich schon in 6 von 10. Und es gab gestern eine schöne Statistik auf Twitter, die hat man auch retweetet, at Chip in Charge. Und das war, glaube ich, es ging ungefähr so, im Jahr 2016 Federer gegen Gegner innerhalb der Top 20, 8 und 8. Letztes Jahr sowas wie 17 und 1 und dieses Jahr 4 und 4. Und das ist so ein bisschen das Ding, er räumt im Moment nicht diejenigen weg, die nicht die absolute Spitze sind, die aber direkt dahinter kommen. Und das sind diejenigen, die ihm im Weg stehen in einem Halbfinale oder in einem Finale bei einem Masters oder ihn bei einem Grand Slam Turnier schlagen. Und natürlich, es ist immer möglich, dass Federer nochmal eine Blüte erlebt. Er ist sicherlich zurzeit zweiter Favorit, zumindest in Australien, auch in Wimbledon, erster oder zweiter Favorit. Aber das sind wahrscheinlich die beiden großen Titel, bei denen es am realistischsten ist, dass er sie im nächsten Jahr gewinnen kann. Bei allem anderen sehe ich ihn im Moment nicht in der Pole Position. Abschreiben sollten wir ihn nicht. Aber es ist natürlich irgendwann nicht nur möglich, sondern absolut realistisch, dass die Leistung nachlassen wird und er ein bisschen zurückfallen wird.
Dann gucken wir auf Alexander Zverev. Wir hatten ihn schon kurz gestreift. Er hatte eine gute Woche, aber dann eben im Halbfinale gegen Novak Djokovic keine Chance gehabt, obwohl im direkten Vergleich, du hattest das vorhin kurz gestreift, da führte er eigentlich mit 1-0. Jetzt steht es 1-1. Also sehr oft sind die beiden auch noch nicht aufeinander getroffen. Aber insgesamt, wie würdest du Alexander Zverevs Woche charakterisieren, seinen momentanen Zustand?
Ah, interessante Woche. Er hatte letztes Jahr durchaus Probleme in Asien gehabt, sah jetzt in der vergangenen Woche in Peking auch nicht so gut aus. War ein bisschen unglückliches Match gewesen, hätte er nicht verlieren müssen, hat er dann aber, kam also hier mit ein bisschen Druck rein, traf dann direkt auf Nicolas Basilashvili, den Sieger von Tokio, jemand, der auf schnellen Belegen einfach dem Gegner das Racket aus der Hand nehmen kann. Hat aber im Endeffekt souverän gemacht. Alex de Minaur in der nächsten Runde, auch jemand, der natürlich weiß, wie er so ein Court für sich nutzen kann und der alles wegkämpft. Aber hier Zverev sehr gut serviert, sehr konzentriert gespielt, hat er absolut im Griff gehabt gegen Kyle Edmund. Auch das ein Spieler, der ihn in Zukunft sicherlich an die Spitze begleiten wird. Jemand, gegen den er um größere Titel wird spielen wollen und müssen, wenn er die gewinnen will. Und auch das hat er sehr souverän gelöst. Also es waren drei richtig gute Siege. Das sah so ein bisschen aus wie Zverev, den wir über die letzten zwei Jahre, zumindest bei den Masters-Turnieren, kennengelernt haben. Jemand, der in der absoluten Weltspitze steht, der weiß, wie er sich solcher Gegner entledigen muss. Und dann kam dieses Halbfinale. Und wir waren alle völlig zu Recht gespannt drauf. Der Sieg damals in Rom, das war natürlich Zverev wirklich so auf diesem Euphorielauf. Ja. Erstes Masters, was er gewonnen hat. Überragendes Tennis damals gespielt. Djokovic war in sehr volatiler Form. Hatte im Halbfinale eine Ausnahmeleistung gebracht gegen Dominic Thiem. Im Finale sah er nicht so gut aus, aber das kann jemand wie Zverev egal sein. Er spielt ja dann auch gegen den Namen Djokovic. Das hat er völlig souverän gelöst. Und hier hat er es eben nicht souverän gelöst. Das muss man dann auch festhalten. Das Problem kam, als er dann wirklich diesen Aufschlag abgab im fünften Spiel mit ziemlich leichten Fehlern und danach dann total eingebrochen ist. Und Djokovic war in der Lage, hinten in seiner Komfortzone alles wegzuräumen. Zverev hat sich wieder nicht ans Netz getraut, hat versucht, zu schnell an die Linien zu gehen, zu schnell den Winner zu finden. Und Djokovic ist dann natürlich jemand, der das alles wegräumt und sagt, okay, probier es nochmal, oder geht das absolute Risiko gegen mich? Und das konnte Zverev nicht gehen, weil ihm dann die Fehler passiert sind. Und Djokovic hat sehr gut retourniert und hat Zverev dann einfach auseinandergenommen. Und für Zverev ist das eine bittere Geschichte, weil es eben wirklich so eine kleine Spiegelung dessen ist, was wir so häufig sehen, dass er in der Lage ist, das zu gewinnen, was er gewinnen muss, oder sogar ein bisschen darüber hinaus. Ich meine, seine Bilanz außerhalb der Grand Slams ist absolut beeindruckend. Mhm. Aber wenn wir hier so ein bisschen einen kleinen Grand Slam-Vergleich ziehen, dann ist er in dem Format oder in dem Zusammenhang, in dem er hier beeindrucken wollte, dann doch ziemlich klar gescheitert. Und es muss nichts für die Zukunft heißen, aber es war natürlich eine Ansage von Djokovic. Djokovic ist im Moment der, den zu schlagen gilt, auch im nächsten Jahr. Und der wird Zverev im Weg stehen, wenn er Grand-Slam-Turniere gewinnen will. Und B, war es bitter für Zverev, dass er hier so einen abbekommt. Er wird auch Chancen haben in Paris und in London, wird ihn da jetzt nicht zu den allerersten 2-3 Favoriten zählen, aber jemand, der so einen Titel gewinnen kann. Und für ihn ist sicherlich positiv, wie er in den vorherigen Runden gespielt hat. Und das Match abhaken, analysieren. Ich meine, hat jetzt jemand sehr Gutes an der Seite, um sowas einzuordnen und dann gucken, ob sich irgendwo in 2019 die Chance bei einem großen Turnier öffnet und ob er nochmal die Chance bekommt, unter solchen Umständen gegen Novak Djokovic zu spielen.
Im Viertelfinale, da hat er auf jeden Fall Kyle Edmund geschlagen, 6-4, 6-4, und von Kyle Edmund war jetzt diese Teilnahme beim Turnier in Shanghai und auch der Einzug ins Viertelfinale mal wieder so ein Lebenszeichen. Der hatte ja einen tollen Start in die Saison. Halbfinale Melbourne, Finale in Marrakesch, danach wurde es ein bisschen leiser um Kyle Edmund.
Ja, sehr komische Saison. Das war nicht damit zu rechnen, dass er damals ins Halbfinale der Australian Open kommen würde. Er hatte im letzten Jahr diese total komische Niederlage in Paris-Bercy, wo er quasi Jack Sock die Tür öffnet hat, hatte, glaube ich, 5-1 im entscheidenden Satz gegen den geführt. Sock gewinnt das Match, gewinnt auf einmal das Turnier in Paris, zieht ins Halbfinale ein und Edmund steht halt wirklich wie im Regen da. Und dann kommt er zu den Australian Open. Er war definitiv nicht auf der Liste derjenigen, die man im Halbfinale erwartet hätte, und spielt ein sehr gutes Turnier. Schlägt sich auch gut gegen Marin Cilic, ist danach ein bisschen verletzt, kommt dann aber in der Sandplatzsaison ganz gut in Form, Nichts Überragendes dabei, aber ganz gute Form. Spielt dieses tolle Match in Wimbledon gegen Novak Djokovic, was ja für viel Aufsehen sorgte, weil es am Mittelsamstag war und er sich eben wirklich auf hohem Niveau präsentiert. Und danach ist er eingeknickt, ein bisschen still geworden. Aber ich glaube, was ihm richtig gut getan hat, war die Teilnahme am Laver Cup. Er ist jemand, der in so einem Format auch ein bisschen aufblüht, ist jetzt nicht so der macho-mäßig krass auftretende Typ, eher so ein bisschen stiller. Und das hat ihm, glaube ich, gut getan, da Teil dieses Teams zu sein. Und da wirkt er schon wieder ein bisschen befreit. Und das war hier eine gute Woche. Er war im Endeffekt ziemlich chancenlos gegen Zverev, muss aber in der Zukunft nicht unbedingt so sein. Und für ihn, klar, kann es A, nie schaden, Punkte zu gewinnen. Er muss sehr viele Anfang des nächsten Jahres gewinnen und B, das Selbstvertrauen zurückzubekommen. Er wird in den nächsten Jahren immer wieder Chancen bei größeren Turnieren bekommen, gerade auf Sand mit seinem Spiel, etwas langsamer Hardcourt-Belege. Und das Turnier in Paris-Bercy, wo es ja ein bisschen langsamer ist, das sollte ihm liegen. Belag ist ein bisschen langsamer. Hat auch noch eine Rechnung offen, natürlich mit dem letzten Jahr. Also da würde ich vielleicht was von ihm noch erwarten.
Lass uns noch über die anderen sprechen, die auch im Viertelfinale sich verabschieden mussten. Genauso wie Kyle Edmund, Kei Nishikori, über den hatten wir ja schon gestreift. Der hatte ja gegen Roger Federer mit 4:6 und 6:7 verloren. Hat auch mal wieder eine gute Woche gespielt.
Ja, und ich meine, er hatte natürlich wirklich einen langsamen Start ins Jahr, einfach deswegen, weil er verletzt gewesen war, dann auf der Challenger-Tour zurückgekommen ist, hat schon anständige Resultate auf dem Sand gehabt, unter anderem ja dieser Sieg gegen Alexander Zverev im Halbfinale von Monte Carlo und dann eine richtig gute US-Hardcore-Saison gespielt. Und trotzdem hatte man immer Chancen, er lässt Chancen liegen. Und auch hier hat er ein bisschen die Chancen liegen lassen gegen Roger Federer. Er hätte den zweiten Satz gewinnen können. Ich weiß nicht, ob Federer ihn dann im dritten noch hätte wegdrängen können. Nishikori ist ja auch jemand für die dritten Sätze, hätte den Sieg richtig gut gebrauchen können, um ranzuschleichen an Dominic Thiem in der Jahresrangliste im Race to London. Dann wäre er wahrscheinlich so auf 200 Punkte ungefähr drangekommen. Thiem hatte ja hier ein bisschen enttäuschend in der ersten Runde gegen Matthew Ebden verloren. Und Nishikori sollte Chancen in den nächsten Wochen bekommen, auch wenn die Belege jetzt ein bisschen langsamer werden. Er wird enttäuscht sein, aber trotzdem eine sehr solide Woche für ihn und ich denke, mit ihm ist definitiv in Australien zu rechnen.
Dann lass uns noch auf Juan Martin Del Potro eingehen. In der dritten Runde war er der Gegner von Borna Coric, hatte den ersten Satz mit 5:7 verloren und musste dann verletzt aufgeben. Damit war ja im Grunde so eine Erfolgsserie von Juan Martin Del Potro zu Ende gegangen. Finale New York, US Open und auch Finale von Peking. Die hatte er zwar beide verloren, aber er war jeweils immer im Endspiel gewesen. Also immer dicht dran. Am nächsten Turniersieg hat er in Indian Wells zu Beginn des Jahres schon zugeschlagen.
Und er ist ja derjenige, von dem man erwarten würde, dass er hier in der Herbstsaison wirklich zu den 2, 3 absoluten Topspielern gehört. Das hat er über die Jahre immer. Er ist ein sehr, sehr guter Indoor-Spieler. Jemand, der sich auch hier in Asien auf den schnellen Belegen wohlfühlt. Ich meine, so hart wie er spielt, so präzise wie er spielt, ist das, was ihm entgegenkommt. Und dann hat er ja so ein bisschen Pech. Er ist mit einer Grippe rein, wie einige. Das war wohl so ein Problem in Shanghai in dieser Woche. Hat sich nicht ganz wohl gefühlt. Und dann gegen Coric, ein Match, auf das man sich sicherlich freuen könnte oder konnte, weil Coric hat so ein bisschen das Spiel, was denn der Potro nerven kann, aber eben auch ein Spiel, das Del Potro zu Höchstleistungen herausfordert und dann auf einmal bei 5-5 im ersten Satz schafft es Coric, ihn zu wrongfooten, ihn also genau in die falsche Richtung zu schicken, er fällt, es sieht erstmal gar nicht so schlimm aus, er fühlt sich trotzdem ein bisschen unwohl, holt einen Physio auf den Platz, Physio sagt, hey, eigentlich nicht so schlimm, aber er fühlte sich ziemlich offensichtlich unwohl, gibt dann seinen Aufschlag ab, gibt den Satz ab und gibt auf und für ihn natürlich bitter, weil er hätte hier sehr weit kommen können. Ich denke, er wäre derjenige gewesen, der wahrscheinlich Djokovic hier richtig hätte herausfordern können unter den Bedingungen. Er wird jetzt wirklich hoffen, fit sein für Basel, für Paris, für London. Allen drei Turnieren gehört er zur absoluten Spitze. Es klingt nicht so von dem, was wir hören, als wenn er langfristig verletzt ist. Trotzdem ist es natürlich so ein bisschen ein Dämpfer und etwas, was wir immer ansprechen müssen, weil er häufig oder zu häufig ja, in der Vergangenheit verletzt gewesen ist.
Wir werden seinen Weg natürlich auch weiter verfolgen hier bei Chip and Charge auf meinsportradio.de und wir verfolgen gleich auch, was die Damen in dieser Woche gemacht haben, nach einer kurzen Pause hier bei uns in der Sendung.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Chip in Charge auf meinsportradio.de heute mit Malte Asmus und natürlich mit Philipp Joubert. Und wir haben nach den Herren jetzt die Damen uns vorzunehmen. Wir schauen auf die WTA-Tour und schauen zum Turnier nach Linz. Und das hat am Ende Camila Giorgi gewonnen, hat Jekaterina Alexandrova geschlagen in 2 Sätzen im Finale. Und Jekaterina Alexandrova, die hatte im Halbfinale sich gegen Andrea Petkovic durchgesetzt. Philipp, in einem Match, was ja zunächst in die Richtung von Andrea Petkovic zu gehen schien. 6-0 hatte sie den ersten Satz gewonnen, verliert dann den zweiten mit 4-6 und gibt auch den dritten dann mit 0-6 ab. Petkovic, die eigentlich eine tolle Woche gespielt hat, aber diese letzten 2 Sätze oder vor allem der letzte Satz im Halbfinale, wie ist das zu erklären?
Tja, das weiß ich auch nicht so genau. Ich weiß auch nicht, ob sie das weiß. Ich denke, es ist ein bisschen, es fragte uns auch jemand auf Twitter und ich schrieb zurück, so ein bisschen die Eichhörnchen-Strategie. Das Problem bei ihr ist, sie ist schon, was heißt das Problem? Sie ist einfach wie ganz viele andere Menschen. Sie ist schon jemand, der Selbstvertrauen braucht, der sich in sowas reinarbeitet. Und sie hat ein anständiges zweites Halbjahr hingelegt. Sie hat uns ja mittlerweile auch wissen lassen, dass sie auf jeden Fall noch ein bisschen weiterspielen möchte. Und hat das auch, finde ich, auf dem Platz gezeigt. Hat in Washington gut gespielt, in Guangzhou gut gespielt, hier gut gespielt. Aber immer kam ein Match, wo es entweder nicht zusammenlief oder die Gegnerin zu stark war. Und Petkovic, denke ich, wird, ob dieses Resultat jetzt nicht untergehen oder in Trauer aufgelöst sein. Für sie sind primär erstmal die Punkte wichtig, damit sie sich eben wirklich in den Top 100 stabilisiert und dann im nächsten Jahr nochmal so ein bisschen den Angriff machen kann Richtung, sagen wir erstmal Top 50, um konservativ zu bleiben. Und sie hat hier wirklich ein bisschen schräges Turnier gehabt. Sie hatte den ersten Satz gegen Görges 1-6 verloren. Ich glaube, lag im zweiten mit 1-4 hinten, dreht das Match und spielt dann ganz tolle Sätze. Gewinnt, also holt, glaube ich, 5 oder 6 der 5 Spiele im zweiten Satz noch gegen Görges, gewinnt den dritten dann 6-4 und danach 6-1, 6-3, 6-1, 6-3 und dann noch ein 6-0 gegen Alexandrova. Und dann im zweiten, als sie ihre Chancen nicht nutzen kann, auch dort führte sie, knickt sie weg. Und Alexandrova, muss man sagen, ist ein bisschen so eine streaky Spielerin. Wenn ihr was gelingt, dann gelingt sie richtig. Ist auch eine absolute Hallenexpertin. Das würde ich jetzt über eine Petkovic nicht sagen. Trotzdem, eigentlich so mit diesem cleanen Spiel von Alexandrova sollte sie umgehen können. Aber dann fällt sie in sich zusammen. Trotzdem, hier würde ich so ein bisschen aufs Größere, ja, auf den größeren Zusammenhang schauen und sagen, okay, insgesamt ein gutes Resultat, Punkte sind wichtig, Angriff ist möglich im nächsten Jahr. Kann natürlich sein, dass sie immer mal wieder mit Nerven zu kämpfen haben wird. Soll ja im Alter auch durchaus häufiger passieren als bei 20-Jährigen mit riesigem Selbstvertrauen. Und für sie das Positive aber wirklich, dass die Konstanz hier so ein bisschen reingekommen ist.
Und das trug sie dann eben auch bis ins Halbfinale dieser Veranstaltung. Ja, Alexandrova, die ging dann weiter ins Finale gegen Camila Giorgi, da ja dann ja, mit 0-2 Sätzen keine Chance gehabt gegen die Italienerin, auch an 5 gesetzt. Alexandrova als Qualifikantin in das Turnier gestartet. Ein souveräner, ein klarer, ein erwarteter Sieg für Giorgi.
Ja, war ein interessantes Turnier, weil wir ja nicht mehr so häufig auf beiden Touren wirklich Experten und Expertinnen für bestimmte Beläge haben. Und wenn, dann bekommen sie nicht so richtig die Chance, sich bei einem Turnier auszutoben. Und wir sehen wenig Indoor-Turniere im Moment bei den Damen, aber es gibt ganz klar Spielerinnen, die sich Indoor sehr wohl fühlen. Und 3 der 4 im Halbfinale waren solche Spielerinnen. Alexandrova, die ihren Durchbruch damals schaffte in Limoges bei dem großen Challenger, das Finale, glaube ich, damals sogar gewann gegen Caroline Garcia, bevor die dann so richtig durchstartete. Alison van Oudtwank, die früh in diesem Jahr in Budapest gewonnen hat. Georgie, die ihren einzigen Titel bisher auch Indoor gewonnen hat. Und alle Spielerinnen, denen diese Indoor-Bedingungen entgegenkommen, wo sie dann eben wirklich keine Windbedingungen haben. Das heißt, alle ihre jeweils cleane Technik durchsetzen können. Die Belege sind schnell. Das heißt, dann zum Beispiel im Fall von van Oudtwank sitzt dann eben auch der Slice sehr gut. Georgie, mit ihrem Alles-oder-Nicht-Spiel bekommt hier dann noch mehr Chancen. Und Georgie, das muss man sagen, hat wirklich eine sehr gute Woche hingelegt. Parmentier hatte gerade auch erst ein Indoor-Turnier gewonnen. Jill Teichmann ist eine, die sich schon ein bisschen gefordert hat, weil sie in der Lage ist, jemanden wie Georgie laufen zu lassen. Margarita Gasparian, die zuvor den Sieg gegen Kiki Bertens geschafft hat. Für Bertens ein bisschen bitter, weil die ja noch versucht, sich zu qualifizieren für das Jahresendturnier. Sprechen wir aber gleich nochmal drüber. Und Gasparian ist eine mit ihrem Spiel, die auch jemand wie Georgie herausfordern kann. Übersteht Georgie im Endeffekt auch relativ souverän und dann der Sieg gegen van Oudtwank und der gegen Alexandrova. Muss man sagen, das beste Jahr bisher in ihrer Karriere. Sie ist ja eine, von der man entweder denkt, ah klar, ist eine Top-20-Spielerin oder oh, wie hat die es überhaupt in die Top 100 geschafft? Das hat sie es immerhin in die Top 30 geschafft. Eine, die ja wahrscheinlich irgendwann mal ein ganz, ganz großes Turnier in sich hat, wo das einfach alles zusammenkommen wird. Und hier war eine beeindruckende Leistung. Sah nicht super happy hinterher aus, aber ich glaube, das war nicht so ganz ihre Art. Und irgendwie, was mir hier wirklich gefallen hat, wir haben hier ein bisschen ein Spezialistinnen-Turnier gesehen und die Spezialistinnen haben sich durchgesetzt.
Camilla Giorgi, also gewonnen nach der Halbfinalteilnahme von Tokio, dann eben jetzt auch in Linz im Finale gestanden und das Turnier auch zu Ende gespielt. Ja, Kiki Bertens, die hattest du angesprochen, mit Chancen noch ins Jahresendturnier zu kommen, aber dafür braucht sie noch Punkte, um das dann am Ende auch zu schaffen. Jetzt ist sie in die zweite Runde gekommen, beziehungsweise in der zweiten Runde rausgegangen. Würdest du ihr Turnier dann einordnen? Ausrutscher oder wie ist es zu bewerten?
Nerven, wahrscheinlich. Gasparian ist eine tolle Spielerin. Ausführlich haben wir sie bei den US Open gesprochen und als sie vor kurzem Taschkent gewonnen hat. Aber das war so ein bisschen Bertens, die ins Messer gelaufen ist. Ja. Und Gasparian ist, glaube ich, noch nicht ganz auf dem Niveau, wo sie Top-10-Spielerinnen besiegen sollte. Und Bertens hier wirkte dann so ein bisschen erstmal so, wo man denkt, okay, sie weiß, dass sie sich jetzt hier fürs Jahresendturnier qualifizieren kann. Und wusste auch, wenn sie hier weit kommt, dann dürften die Chancen in Moskau sehr gut stehen. Sie ist im Moskauer Turnier dabei, genau wie Karolina Pliskova, die wir gleich noch reden, und Sloane Stephens. Auch Elina Svitolina ist noch in der Verlosung. All das arbeiten wir dann nächste Woche in aller Ruhe auf. Dann stehen ja auch die das Jahresendturnier der Damen an. Wissen wir, wer sich qualifiziert hat. Bertens ist im Moment definitiv die Außenseiterin. Müsste in Moskau gegen Elise Mertens gewinnen. Das ist ein Matchup, was ihr nicht so richtig liegt. Wenn sie das schafft, hat sie gute, ja, noch nicht gute Chancen, aber okay Chancen. Sie ist im Moment die Außenseiterin in dem Quartett. Aber wenn sie die Form finden kann, wie sie in Cincinnati oder bei den US Open in den ersten Runden hat, dann könnte oder vielleicht sogar sollte sie es schaffen.
Dann gucken wir rüber nach Hongkong. Auch da ein WTA-Turnier ausgetragen worden mit der strahlenden Siegerin am Ende, Diana Jastremska. Die hat sich im Finale durchgesetzt gegen Yang Huang. Ja, wenn man jetzt so als Feldwald- und Wiesentennis-Fan auf dieses Feld guckt, dann sagt man erstmal, jetzt nicht so bekannte Namen, aber durchaus interessante junge Damen, die da spielen.
Ja, und ein paar große Namen waren dabei, aber die sind wie so häufig früh ausgeschieden, über die sprechen wir gleich noch. Und Jastremska ist jemand, der bald bekannt sein könnte. Ist eine 18-Jährige, gerade erst 18 geworden, gilt schon länger als großes Talent. Aber eher eine, die das ein bisschen stiller gemacht hat, die auch noch nicht so das eine große Resultat hatte, von dem man dachte, ja, okay, wow, hier ist sie und jetzt hat sie es hingelegt. Hatte erste Runden, die ihr sicherlich eher entgegenkamen. Ihr Teil des Draws hat sich geöffnet, gegen Fanny Stoller am Anfang gewonnen und dann gegen Zheng Jiajie und dann gegen Kuchova. Das sind jetzt alles Gegnerinnen, die auch auf der Challenger-Tour hätten begegnen können. Der Halbfinalsieg, der war dann schon ziemlich beeindruckt gegen Zhang Shuai und dann vor allem im Finale. Über Qiang Wang reden wir gleich noch. Die hat wieder eine tolle Woche hingelegt. Und Jastremska hat ihr aber so ein bisschen den Schläger aus der Hand genommen. Und die Spezialität von Wang Qiang in den letzten Wochen war ja einfach, dass sie alles weggekontert hat und so gut und präzise gespielt hat. Und Jastremska hat hier die Power rausgeholt. Und Jastremska, wer sie noch nicht gesehen hat, man kann sie so ein bisschen mit einer Light-Version von Sabalenka vergleichen. Sie hat ordentlich Rums in den Schlägen drin. Sie hat trotzdem schon die Fähigkeit raus, die Schläge ganz gut zu timen. Also sie geht nicht auf alles oder nichts, sondern die sitzen mit relativer Sicherheit drin. Vielleicht noch ein bisschen mehr Power drin, noch ein bisschen mehr beim Aufschlag, obwohl der schon ganz gut ist. Und trotzdem, sie ist halt eine, die wirklich Gegnerin dominiert. Hat fast in jedem Match hier eine positive Winner gegen Error-Statistik gehabt, was bemerkenswert ist, einfach weil sie unglaublich viele Winner schlägt. Und sie ist eine, die wir ja über die nächsten Jahre mit ziemlicher Sicherheit begleiten werden. Wie weit nach oben? Das ist noch nicht ganz klar, aber sie hat immerhin für, glaube ich, viel Freude in Hongkong gesorgt. Eine, die sich extrem gefreut hat an ihren Siegen, das Publikum auch sehr unterhalten hat, war ein bisschen verregnetes Turnier, aber zum Ende eben eine gehabt, die sehr große Freude daran gehabt hat, vor Ort zu sein.
33 Winner und 21 Unforced Errors, die Statistik aus dem Finale. Du hattest ihren Weg ins Finale schon nachgezeichnet. Qiang Wang, ihre Gegnerin, 24 Jahre alt, die hatte den etwas schwereren Weg von den Namen zumindest her. Muguruza und Elina Svitolina musste sie schlagen.
Ja, war wieder ein tolles Turnier. Fünfte Turnier hintereinander, fünftmal mindestens das Halbfinale erreicht. Die Formspielerin in China in diesem Jahr. Jetzt die Frage, kann sie das nehmen als Stufe fürs nächste Jahr und dann sich in die Top 20 vielleicht sogar höher katapultieren? Unmöglich ist es nicht. Sie spielt im Moment zumindest Top 20 Tennis und die beiden Siege gegen Svitolina und Muguruza waren beeindruckend. Der gegen Svitolina kam in zwei Etappen, auch da vom Regen unterbrochen, hat sich Svitolina dominiert. Svitolina hat eine gute Woche bis dahin gespielt, sah dann aber gegen die Konterpower von Wang einfach chancenlos aus. Und das Match gegen Muguruza, das war unter Umständen das beste Match, was wir in der ganzen Woche gesehen haben. Zwei Spielerinnen auf sehr hohem Niveau. Wer Fan von Muguruza ist und das Match nicht gesehen hat, das war ein Zeichen zur Hoffnung. Sie hat mit der Art gespielt, die sie auszeichnet, also wirklich sehr athletisch, den Ball tief gehalten, ihren Power-Vorteil genutzt, hat das eigentlich richtig gut gemacht, aber Wang war in den entscheidenden Situationen ein bisschen besser, ein bisschen konzentrierter, auch ein bisschen selbstbewusster natürlich. Und das war wirklich auf allerhöchstem Niveau und Wang wirkte dann aber im Finale einfach total platt. Ist untergegangen, wen wundert's nach 5 Wochen sehr guten Turnieren hintereinander und jetzt kann sie gleich mal eine Woche durchatmen, dann geht's nach Shuai zum quasi B-Jahresendturnier, dem Turnier, was Julia Görges letztes Jahr gewonnen hat für die Spielerinnen, die 12 Spielerinnen hinter den Top 8, die es nach Singapur verschlägt und super Wochen für Wang. Und jetzt gucken wir mal, wo es für sie insgesamt hingeht.
Jetzt könnte man ja sagen, ihre größten Erfolge in den letzten Wochen hat sie alle auf dem asiatischen Kontinent eingefahren. Ist es eine, die sich quasi zu Hause, auch wenn das jetzt ein bisschen weit gegriffen ist, dieser Begriff, vielleicht einfach am wohlsten fühlt? Denn ihre Ergebnisse in Europa, in den USA, die weichen denn doch ein bisschen davon ab.
Ja, zumindest von dem Niveau, was sie hier gezeigt hat. Ich denke, zwei Faktoren. Das eine ist, ihr liegen schnelle Belege, einfach weil sie auf hohem Niveau kontert. Sie ist jetzt nicht Angelique Kerber, die einfach extrem viel ausgräbt, sondern wirklich eher eine ganz klassische Konterspielerin, die selber schon Dampf machen kann, aber eben wirklich durch ihre klaren, präzisen Schläge sich viele Schläge, viel von ihren Gegnerinnen einfach in den Schläger spielen lassen kann und das wegkontern kann. Und das liegt ihr, weil die Belege so schnell sind. Sie hatte außerhalb der US Open, Asiens auf jeden Fall schon gute Ergebnisse, ist aber immer so an diesem großen Resultat vorbeigeschrammt. Zwei waren dabei, ich hatte gerade schon US Open gesagt, das war gegen Elina Svitolina gewesen, dritte Runde hätte sie gewinnen können, das wäre dann unter Umständen so ein bisschen schon das erste große Ausrufezeichen gewesen. Bei den French Open hätte sie Julia Putintseva besiegen müssen, führte sie 6-1, 4-0, verliert es noch, Putintseva geht nachher ins Viertelfinale. Die führt ein ganz gutes Match gegen Keys. Ich denke, Wang hätte Keys mehr herausfordern können. Also sie ist reif dafür, aber sie hat definitiv noch nicht die Konstanz in Europa oder den USA, auch noch nicht in Australien, wie sie bisher hatte. Und Australien, das ist, glaube ich, wo sie drauf gucken sollte. Der Belag, der sollte ihr liegen. Jetzt sogar auf der Setzliste. Also da könnte einiges für sie möglich sein.
Und dann gucken wir auch noch nach Tianjin. Da gab es auch noch ein Turnier auf der WTA-Tour und am Ende mit Caroline Garcia, eine strahlende Siegerin. Die an 2 gesetzte Garcia schlägt mit 7-6, 6-3 die an 1 gesetzte Carolina Pliskova.
Ja, wer sagt, dass es keine Ordnung auf der WTA geben kann? Einmal im Jahr treffen zumindest die Nummer 1 und 2 aufeinander. Wahrscheinlich war es ein paar Mal mehr. Es war jetzt wirklich nur ein Spaß, aber es fiel natürlich auf. Für Garcia, tolle Woche. Sie war mit so viel Druck nach Asien gekommen, hatte eigentlich alles richtig gesagt, hat gesagt, hey, liegt alles hinter mir, kann mir keiner mehr nehmen, konzentriere mich nur auf das, was jetzt kommt. Also was man ein Sportpsychologe oder Sportpsychologin ihr wahrscheinlich in den Blog diktiert hätte vor den Interviews, und dann hat sie aber überhaupt nicht so gespielt. Sie sah ein bisschen ängstlich aus bei ihren beiden Titelverteidigungen in Wuhan und in Peking, und hier hat sie dann aber gezeigt, dass sie es immer noch in sich drin hat, das Caroline Garcia Tennis, und sie war zum Ende letzten Jahres einfach nicht nur in guter Form gewesen, sondern hatte einen Leistungssprung gemacht. Hatte gezeigt, dass sie ein sehr komplettes Spiel hat. Und da hat sie dann hier erstmals wieder so ein bisschen das aufblitzen lassen. Und für sie, glaube ich, auch wichtig, das nochmal so eine Ansage an sich selbst zu machen. Sie hat ein solides, ein konstantes Jahr gespielt, viele Viertelfinals erreicht, aber ebenso das eine Highlight fehlte. Und jetzt hat sie das Highlight, geht auch nach Juai zu dieser BWM. Ist dort definitiv eine, die das für sich entscheiden kann. Und sie kann sehr zufrieden sein mit dem, was ihr hier gelungen ist. Gerade der Finalsieg gegen Karolina Pliskova, die unter auch ein bisschen Druck stand, einfach weil sie natürlich auch zur WM fahren will und davor ganz gut gespielt hat, aber in Garcia auf jemanden getroffen, der in dem Fall ein bisschen besser war.
Und die auch ein bisschen weniger sich mühen musste, zumindest im Viertelfinale. Da hatte sie ja dann auch davon profitiert, dass ihre Gegnerin Petra Martic eben beim Stande von 1-0 im zweiten Satz dann aufgeben musste. Aber Garcia letztlich auch so überlegen schon im ersten Satz gewesen, dass das wahrscheinlich das Match nur unwesentlich verkürzt hat.
Ja, es ist ja bei Garcia auch so, wenn sie in diesen Rhythmus kommt, dann ist sie sehr schwer zu spielen. Einfach weil sie einen guten Aufschlag hat, weil sie beim Return sehr viel Druck machen kann. Und wenn sie diesen Rhythmus erreicht, dann ist sie kaum, natürlich ist sie noch zu schlagen, aber sie ist sehr schwer zu schlagen. Das Problem ist bei ihr, es ist halt häufig so ein abgehacktes Tennis. Mal läuft es ein paar Spiele, dann läuft es wieder nicht, dann läuft es nicht, und das dann alles innerhalb von einem Match. Und hier scheint sie wirklich so ein bisschen diesen Rhythmus gefunden zu haben. Martic ist natürlich eine, die auf einem schnelleren Belag schon jemand wie Garcia in der Theorie ärgern kann, aber wenn Garcia so gut aufschlägt und bei Martic selber der Aufschlag nicht kommt, dann ist das eine relativ hoffnungslose Geschichte. Das Schöne bei Martic noch, die hatte wirklich ein erstaunliches Ergebnis in der Runde zuvor gehabt, gegen Fang Chunglu, da hatte sie 1-6, 6-0, 6-1 gewonnen. Also wo wir schon verstanden Resultaten in Linz waren, das fügt sich da noch schön mit ein.
Pliskova, du hast es ja, ihren Versuch, sich ins Jahresendturnier zu retten, schon angesprochen. Wie siehst du die Chancen? Schafft sie das? Sie hat ja auch einen super Lauf gehabt jetzt in den letzten Wochen, aber ist da irgendwann auch mal die Luft vielleicht raus?
Ja, gucken wir einfach mal kurz auf die Situation vor dem letzten Turnier quasi. Es wird noch in Luxemburg gespielt, es wird in Moskau gespielt. Moskau ist, was für uns hier primär relevant ist. 5 sind schon durch. Halep, Kerber, Wozniacki, Osaka und Kvitova stehen schon sicher im Finale. Sieht auch so aus, dass Halep spielen wird, ist jetzt in dieser Woche in Moskau dabei, auch um den Rücken zu testen. Sie hat ja Bandscheibenprobleme. Also wenn da nichts Schlimmes mehr passiert, ist sie dabei. Dann dürften sich wirklich nur die ersten 8 qualifizieren und nicht die ersten 9. Sloane Stephens ist in Moskau dabei. So wie die WTA das ausgerechnet hat, dürfte allein schon die Teilnahme an dem Turnier reichen, um durchzugehen. Es müsste sonst sehr viel zusammenlaufen, dass es nicht so ist. Svitolina spielt nicht. Dadurch haben Pliskova und Bertens die Moment auf 8 und 9 ziemlich nah beieinander stehen. Gute Chancen. Pliskova wird mindestens einen Sieg brauchen, um Svitolina zu besiegen. Bertens braucht mindestens ein Halbfinale. Beides im Bereich des Möglichen. Wahrscheinlich würde ich im Moment die Chancen so setzen. Pliskova ist diejenige von den dreien mit den besten Chancen. Dahinter Svitolina, dahinter Bertens, aber recht nah beieinander. Es wäre keine super Überraschung, wenn Bertens Svitolina sich noch holt. Und Svitolina ist im Moment natürlich wirklich eher außer Form.
Dann gucken wir nochmal auf das Tableau und schauen nochmal auf ein paar Namen. Arina Sabalenka zum Beispiel an 4 gesetzt. Die hatte in Wuhan vor 14 Tagen das Turnier gewonnen. Jetzt schied sie relativ früh aus. Viertelfinale war für sie Schluss.
Ja, ist im Moment natürlich die spannendste Spielerin, die wir wahrscheinlich auf der Tour haben, neben Naomi Osaka. Wir haben relativ ausführlich über sie vor 2 Wochen gesprochen und über die Aussichten und über ihr Spiel, was sie in sehr große Höhen führen könnte. Es war hier sehr interessant, weil sie hat eigentlich wieder ganz gut gespielt in den ersten beiden Runden gegen Sofia Kenin, eine, die eben in der Lage ist, jemanden auch wie eine Sabalenka wegzukontern. Das war ein bisschen zäh, hat sie dann gewonnen gegen Magda Linette. Die hat einfach nicht die Power, um da mitzuhalten. Und dann gegen Timea Baczynski. Für Baczynski war das hier ein ganz schönes Turnier. Sie hatte ja mit Verletzungen zu kämpfen, ist nie so recht in Form gekommen, hat dann vor kurzem einen Challenger gewonnen und hier dann endlich so ein bisschen wieder den Durchbruch auf der WTA-Tour geschafft. Und Baczynski in Höchstform hat natürlich genau das Spiel, um jemanden wie Sabalenka zu entnerven. All die Rhythmuswechsel, all die Winkel, die da drin sind, die klugen Angriffe. Sie ist verwundbar, keine Frage auf der Vorhand. Jemand wie Sabalenka könnte in der Lage sein, da einfach rein zu dreschen in die Vorhand. Aber dafür muss sie sich erstmal nicht schwindelig spielen lassen von Baczynski. Und das ist hier passiert. Und für Sabalenka, die wird es wahrscheinlich wurmen, da gab es noch eine ganz kleine Außenseiterchance, dass sie es nach Singapur schafft, aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Nach Juai, dort ist sie die Favoritin, kann die 600 Punkte gewinnen, würde sie es ja immer noch in den Top 10 beenden. Und Baczynski, das ist eben eine Art von Spielerin, mit der sie sich in der Zukunft wird auseinandersetzen müssen. Sowas gibt es immer wieder auf der Tour und sie hat ja einen Coach an der Seite mit Dimitri Tursunov, der vor allem darauf achtet, dass sie wächst als Spielerin und das ist ein Match, an dem sie wachsen kann, keine Frage.
Also und wie sie wächst, das werden wir natürlich hier bei Chip and Charge auf meinsportradio.de auch noch weiter untersuchen. Andreas Thies und Philipp Joubert, die werden sich weiter drum kümmern, alles im Blick haben, was WTA-Turnier und ATP-Turniere angeht. Nächste Woche auf der WTA-Tour geht es weiter mit Luxemburg und dem Kremlin Cup in Moskau. Der steht auch bei den Herren auf dem Programm. Dazu kommen noch die European Open in Antwerpen und in Stockholm. Da gibt es auch die Stockholm Open, auch die in der nächsten Woche und dann natürlich auch alles Thema bei Chip and Charge auf meinsportradio.de als Podcast zum Download auf unserer Webseite bei iTunes oder mit unserer App für iOS und Android und die gibt euch nicht nur Zugriff auf Tennis, sondern auf alles, was wir bei meinsportradio.de produzieren, wie eben auch Chip and Charge, unseren Tennis-Talk heute mit Malte Asmus in Vertretung für Andreas Thies und mit Philipp Joubert und bei dem bedanke ich mich natürlich auch herzlich. Philipp, vielen Dank wieder für deine Expertise in Sachen Tennis.
Ja, und vielen Dank für die äußerst kompetente Vertretung.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.